Wir sind in der fortlaufenden Betrachtung immer noch im Johannesevangelium Kapitel 3 und hier ist etwas Fantastisches vor uns. Ein jeder von uns, denke ich, dass ein jeder von uns schon mal gelauscht hat. Also ich kann mir das Bild richtig gut vorstellen. Da sind die Eltern im Wohnzimmer, die Tür ist halb verschlossen, da ist nur noch ein Spalt und Weihnachten steht vor der Tür. Und man geht so leise, wie es nur geht, man hangelt sich vielleicht auf der Treppe runter, man kennt jede Stufe, die knarrt, die umgeht man und hängt da am Geländer oder an der Wand und geht zu diesem Zimmer und hört und versucht zu hören, zu lauschen. Wisst ihr, genau das haben wir in diesem Text. Und zwar verrate ich euch schon mal im Voraus, was wir hier hören werden. Und zwar, wir werden zwei Lehrer hören, die sich unterhalten. Und es spricht ganz besonders nur einer. Der eine hat nur eine Frage gestellt und ist leise. Und der eine spricht. Und das, was er spricht, geht darum, könnt ihr euch auch aufschreiben. Also, er spricht über die Herrlichkeit des Sohnes. Er spricht über die Erniedrigung des Sohnes. Er spricht über die Absicht des Vaters mit dem Sohn. Er spricht über die Offenbarung des Vaters durch den Sohn. Und er spricht über den Plan Gottes mit dem Sohn als Richter. Diese fünf Dinge werdet ihr gleich hören. Aber jetzt gehen wir erstmal näher zur Tür und machen unsere Lauscher richtig groß und sind leise. Denn derjenige, der das spricht, ist Jesus. Und zwar antwortet Jesus auf die Frage, und hier kommen wir zum Text, auf die Frage, die Nikodemus stellt in Vers 9. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie kann das geschehen? Wie ist das möglich? Und dann ist Nikodemus leise. Bis Ende des 21. Verses spricht Jesus zu Nikodemus und er hört einfach nur zu. Aber wir hören, was Jesus sagt. Und das überrascht uns, denn Jesus tadelt ihn als erstes. Ich habe letzten Sonntag zitiert, dass Jesus wirklich erstmal zerstört und dann aufbaut. Es ist so eine typische Haltung von Gott überhaupt, dass er etwas zerstört, bevor er aufbaut. Wir haben heute 2. Buch Mose gelesen. Wisst ihr, was uns dort auffällt? Bevor Gott im 19. Kapitel sich dem Volk richtig offenbart, wisst ihr, was er erstmal gemacht hat? Aufgeräumt und zerstört. Und zwar das Bild, die Vorstellung der Götzen. Könnt ihr nachlesen im 4. Buch Mose 33, Vers 3. Da heißt es, wo Gott sie herausgeführt hat, da hat er erstmal Gericht über die Götter gebracht. Bevor er wirklich das wahre Gottesbild offenbaren konnte, musste aufgeräumt werden, musste getötet werden. Also in diesem Bild sehen wir bildlich, ja, dass er die Vorstellung Nikodemus ist tötet, die er hat, wie man in den Himmel kommt. Ist es auch nicht auffallend, dass Jesus, wenn er in die Nachfolge ruft, was sagt er? Wer mir nachfolgen will, der, was soll er machen? Der verleugne sich selbst. Da ist erstmal aufgeräumt, da muss erstmal platt gemacht werden, bevor er aufbaut. Also wir sehen, dass in diesem Tadel Jesus aufräumt. Dann sehen wir aber die Antwort auf seine Frage direkt in Vers 13. Haben wir es gesehen, ich möchte nicht darauf eingehen. Und er belehrt ihn. Er belehrt ihn über die Herrlichkeit des Sohnes, indem er über den Titel spricht, den der Sohn hat, der Menschensohn, indem dass er ihm zeigt, dass der Menschensohn selber in den Himmel aufsteigt und runterkommt und dass er der Allmächtige ist, mit der Aussage, der Menschensohn spricht jetzt mit Nikodemus, aber er ist auch im Himmel. Der Menschensohn ist auch im Himmel. Ich lese diesen Vers: Und niemand ist aufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Das ist Allgegenwart. Das ist Charakter und Eigenschaft des allmächtigen Gottes. Das ist die Herrlichkeit des Sohnes, mit der hier Jesus den Nikodemus belehrt. Und es ist eine neue Botschaft, wie wir im Vers 12 gelesen haben. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage? Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sage? Jetzt offenbart Jesus ihm himmlische, neue Offenbarung. Also das Zweite, das Erste die Herrlichkeit, das Zweite die Erniedrigung des Sohnes. Er bringt Nikodemus in die Wüste, wo Menschen von den Schlangen gebissen wurden, nachdem sie gemurrt haben. Und stellt ihm das Bild vor, solo fide, Glauben allein. Nikodemus, die Leute wurden damals wieder zum Leben heraufgeholt. Ja, sie hatten tödliches Gift in sich, sie würden sterben. Und sie durften leben einzig und allein, wenn sie geglaubt haben, wenn sie hingeschaut haben auf dieses Bild der Schlange, das Mose aufrichten musste. Also verkündigt ihm Jesus die Erniedrigung des Sohnes und sagt: Nikodemus, das ist, was du bis jetzt nicht wusste, dieser Menschensohn, er muss erhöht werden. Ihr Lieben, dieses Bild ist so gut vorzustellen, wenn ihr euch in die Situation hineinversetzt. Da sind Leute von Schlangen gebissen, vielleicht Eltern von den Kindern, und die Kinder haben das als Erste mitgekriegt, weil die Eltern im Zelt liegen und kaum sich noch bewegen können. Da kommen die Kinder und zerren an ihnen: Vater oder Mutter, komm, Mose hat da eine Schlange aufgerichtet und wenn du auf sie guckst, dann wirst du heil werden. Und vielleicht haben die Eltern gesagt: Hier, der Mose, der ist zu alt, der Mose. Das ist alles eine Schlange. Auf die Schlange gucken, ich habe Gift. Ja? Ich werde sterben, ich bin auf dem Weg zum Tod. Und der Mose, der hat eine Schlange aufgerichtet. Ihr Leben, dieses Bild ist das Bild der Tatsache von heute und von der ganzen Geschichte. Gott hat seinen Sohn aufgerichtet und hat gesagt: Seht auf Jesus. Das ist der einzigste Weg. Solo fide, durch Glauben allein. Und die Menschen heute handeln: Was kann Jesus uns helfen? Warum Jesus allein? Also, Jesus belehrt diesen Mann und gibt ihm eine Antwort: Wie kann das geschehen? Wie kann ich in den Himmel kommen? Solo fide, solus Christus und solo gratia, gratia. Also es ist durch Glauben allein, es ist durch Christus allein und es ist aus Gnaden allein. Und das Nächste: Jesus lehrt ihn über die Absicht des Vaters. Jesus erklärt ihm, was die Absicht des Vaters mit dem Sohn ist. Vers 15, damit jeder, der an ihn glaubt, also an ihn ist der Sohn, ja, jeder, der an den Sohn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist die Absicht Gottes. Warum bezeichne ich das hier als Absicht Gottes? Weil wir wissen, das ganze Heilswerk ist ein Plan Gottes mit dem Sohn. Es ist nicht einfach nur getrennt, was Jesus gemacht hat, sondern es ist der Plan Gottes. Hört, wie Paulus es ausgedrückt hat in Apostelgeschichte 13, Vers 40, wo er Habakuk zitiert. Habakuk 1, Vers 5, und sagt zu den Leuten: So habt nun Acht, dass nicht über euch komme, was in den Propheten gesagt ist. Seht, ihr Verächter, und verwundert euch und werdet zunichte, denn ich tue ein Werk, also Gott spricht von sich, ich tue ein Werk in euren Tagen, ein Werk, dem ihr nicht glauben würdet, wenn es euch jemand erzählt. Also über das Heilswerk sagt Gott: Ihr Spötter und Verächter, hört, ihr werdet's nicht glauben, ich tue ein Werk. Also es ist die Absicht, es ist das Werk Gottes, was er hier mit seinem Sohn macht. Was ist denn hier wirklich neu für Nikodemus? Was ist diese Botschaft vom Himmel? über die Absicht des Vaters, über diesen Heilsplan, den Gott wirkt. Das Neue ist nicht das, dass der Mensch das ewige Leben durch Glauben bekommt. Das ist nicht neu. Das war im Alten Testament genauso, vielleicht nicht so deutlich, aber was hier neu ist und für Nikodemus schwer zu schlucken, ich lese den Vers nochmal, damit jeder, der an den Sohn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist, was neu ist. Das ist die Botschaft vom Himmel. Das ist die neue Offenbarung. Jeder ewiges Leben. Das ist die Botschaft. Jeder ewiges Leben. Was ist dieses ewige Leben? Vielleicht verbindest du das ewige Leben nur mit einer Dauer. Okay? Weil es heißt ja ewiges Leben, das bedeutet Leben für immer. Aber das ist noch längst nicht das, was es aussagt. Denn die Leute, die in die Hölle kommen, die werden auch leben für immer. Die haben genauso ein ewiges Leben, was die Bibel mit dem ewigen Tod bezeichnet. Ja? Aber es ist auch deswegen, also es ist auch ein ewiges Leben, also eine ewige Dauer. Deswegen, wenn Gott von ewigem Leben spricht, dann spricht er nicht so viel von der Dauer wie von der Qualität. Was das für ein Leben ist, das ewige Leben. Und das ist das ewige, gottgegebene Leben. Es ist das Leben aus Gott. Und das ist, was der Plan Gottes ist, dass Jesus hier Nikodemus offenbart und sagt, Nikodemus, der Plan Gottes ist, das Leben aus Gott, das neue Leben aus Gott für jeden Glaubenden. Wisst ihr, dass das hart zu schlucken ist? Für jeden Glaubenden? Du meinst, dass jetzt Leute auf einer Ebene stehen? Ich, der Religiöse, der Gottesfürchtige, der Studierer der Schrift und der sein Leben richtig in Kontrolle hält? Genauso wie derjenige, der Gott sein ganzes Leben nicht gesucht hat? Du meinst, diese beide, jeder dieses Leben, der Qualitätsleben, das Leben aus Gott, aus Glauben? Wisst ihr, Paulus hat das mit anderen Worten ausgedrückt, wie ewiges Leben für jeden, also das Leben aus Gott für jeden, der glaubt. Und zwar, wenn ihr zurückdenkt an diesen ganzen Abschnitt, ewiges Leben, also das Leben aus Gott, hat Jesus wie bezeichnet in den Versen davor? Als neues Leben, als Wiedergeburt. Und dieses neue Leben steht in Verbindung mit Gerechtigkeit, mit Gerechtwerden. Ja? Also wenn einer gerecht wird, Kolosser 2, erinnert ihr euch? Da beschreibt Paulus das. Ein neues Leben bedeutet Sündenvergebung. Da gibt es Gerechtigkeit. Also es ist, man könnte sagen, ewiges Leben ist gleich gerecht gesprochen, gerecht geworden. Und Paulus beschreibt das mit diesen Worten, Gerechtigkeit für jeden, der glaubt, und macht auf etwas deutlich. Und zwar auf wie das geschieht, also wann es geschieht und mit wem oder wen betrifft es. Genau diese Frage, die Jesus hier beschreibt, für jeden. Okay? Gehen wir zu Römer Kapitel 3. Hier werden wir das sehen, dieses für jeden. Von Vers 21. Hier beschreibt er diese Gerechtigkeit, also dieses neue Leben, dieses ewige Leben. Also wir können das in diesem Text gleichstellen. Ewiges Leben mit der Gerechtigkeit. Vers 21. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben. Die Gerechtigkeit Gottes ist das Leben aus Gott, das neue Leben, was Gott den Menschen gibt, wenn er die Sünden vergibt. Und das ist die Gerechtigkeit des Gott durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Die glauben, denn es ist kein Unterschied, Nikodemus, jeder, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten. Und jetzt Vers 28 und 29. So kommen wir nun zu dem Schluss. Paulus zieht einen Schlussstrich und sagt, okay, ich sag's mit anderen Worten, ich sag's nochmal. So kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Nikodemus. Und jetzt seht auf den Sprung im Text von Vers 28 zu Vers 29. Oder ist Gott nur der Gott der Juden und nicht auch der Heiden? Warum springt er jetzt auf einmal, dass er von der Gerechtigkeit spricht und jetzt Juden und Heiden in den Text reinmischt? Genau aus diesem Grund, um diese Frage zu beantworten, für wen gilt das? Und wann ist diese Gültigkeit? Denn wenn er jetzt diese Frage nicht erklären würde, wenn er jetzt nicht von der Frage der Gerechtigkeit zu den Juden springen würde, dann, hört, würden wir denken, der Jude ist ja der Mensch, der unter dem Gesetz lebt, korrekt? Das ist einer, der das Gesetz befolgt. Wenn jetzt zu dem Menschen, der gerecht lebt, der das Gesetz befolgt, noch Glaube dazukommt und der dann ewiges Leben, dann die Rechtfertigung bekommt, das macht Sinn. Aber das würde genau das Gegenteil beweisen. Das würde beweisen, ihr müsst gerecht leben, ihr müsst gerecht sein, plus ihr müsst den Glauben haben und dann habt ihr das neue Leben. Und deswegen geht Paulus hier darauf ein und macht diesen Sprung und sagt, ich erkläre es nochmal. Und ich erkläre es dir, Nikodemus, durch ein Beispiel. Wir gehen zu Abraham, den du wunderbar schätzt. Und das war im Judentum, war Abraham so hoch geschätzt und in den Überlieferungen der und Lehren der Rabbiner wurde gelehrt, dass Abraham das Gesetz gehalten hat, bevor es das Gesetz überhaupt gab. Also Abraham war ein Täter des Gesetzes, Gott hat es noch gar nicht gegeben. Und Paulus wird das jetzt widerlegen und sagt, okay, ich gebe dir ein Beispiel und wir achten genau darauf, was Gott sagt, wie es steht. Kapitel 4, Vers 21. Und hier wird die Frage richtig beantwortet. Wie bekommt einer dieses ewige Leben? Wann bekommt er das und wer es bekommt? Was wollen wir denn nun sagen, dass Abraham, unser Vater, nach dem Fleisch erlangt hatte? Also nach dem Fleisch bedeutet, nachdem, wenn er das Gesetz gehalten hat, dass er gerecht gelebt hat, nach dem, was ein Mensch eben tun kann. Okay? Was wollen wir denn sagen, dass unser Vater Abraham nach dem Fleisch erlangt hat? Wenn nämlich Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, wenn er aus Werken dieses neue Leben aus Gott bekommen hat, gerechtfertigt worden ist, hat er zwar Ruhm, aber nicht vor Gott. Warum? Denn was sagt die Schrift? Abraham glaubte Gott. Und das beantwortet die Frage, wie Abraham das gekriegt hat. Abraham glaubte Gott. Und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Wer aber Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern aufgrund der Verpflichtung. Okay, das ist klar. Wer dagegen keine Werke verrichtet, merkt ihr, hier wird die Frage beantwortet, wer das kriegt. Wer dieses Leben kriegt, wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen, nicht den Gerechten, den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet werden. Und wenn ihr ein bisschen weiterspringt zu Vers 10, wie wurde er ihm nun angerechnet? als er beschnitten oder unbeschnitten war. Und das klärt die Frage Nikodemus, wann wurde Abraham diese Rechtfertigung geschenkt? Als er beschnitten war, bedeutet, als er das Gesetz gehalten hat, also als er das gehalten hat, was man ihm gesagt hat, oder schon vorher, bevor er noch nichts vom Gesetz gehalten hat. Und er macht es deutlich, nicht als er beschnitten, sondern als er noch unbeschnitten war. Und das ist genau der Punkt, den Nikodemus hier zu hören kriegt. Der Plan Gottes, die Absicht Gottes ist, das neue Leben aus Gott für jeden, der glaubt. Das lehrte Jesus an vielen anderen Stellen. Wenn ihr hingeht, zum Beispiel in Matthäus 20, Vers 8, Jesus erzählt den Leuten ein Gleichnis und sagt, hört zu, da kam ein Mann auf den Marktplatz, da standen die Leiharbeiter auf dem Marktplatz. Heute stehen sie nicht auf dem Marktplatz, sondern sind irgendwo eingetragen auf Papier. Damals standen sie auf dem Marktplatz und dieser Mann, er geht vorbei und holt sich Leute mit in seinen Weinberg. Und sie einigen sich auf einen Lohn, Tageslohn, und jetzt gehen sie und schaffen im Weinberg. Es vergeht eine Zeit und der Besitzer geht nochmal, um sich Leiharbeiter zu holen. Und so macht er den ganzen Tag bis kurz vor einer Stunde davor. Vielleicht sieht er, dass die Arbeit nicht getan wird an diesem Tag, und deswegen holt er sich immer wieder Leute rein. Und wisst ihr, was Jesus mit dieser Geschichte lehrt? Könnt ihr nachlesen, ich werde es nicht machen, von Kapitel 20, von Vers 8. Jesus macht ihnen deutlich, dass diejenigen, die gleiche Gnade empfangen, die zum Schluss gekommen sind, wie die am Anfang gekommen sind. Jeder, das ist die Lehre Jesu, jeder, der aus Glauben, durch den Glauben kriegt, Leben aus Gott. Wisst ihr, dass es die Leute, die den ganzen Tag geschuftet hat, geärgert hat? Wisst ihr, dass es Leute, die sehr religiös sind, sehr fromm, sehr vorbildlich, ein striktes Leben führen, dass es sie ärgert? Diese Botschaft, dass Jesus einfach sagt, jeden. Leute, das Leben aus Gott bekommt jeder. Selbst ein Adolf Hitler oder sonst wie sie heißen mögen, das Leben aus Gott kann ein jeder bekommen. Und das ist, was Leute ärgert. Guckt mal in Lukas Kapitel 15, wo Jesus das Gleichnis erzählt über den liebenden Vater. Kennt ihr das Gleichnis? Wer kennt das Gleichnis vom liebenden Vater? Jemand von Jungs hier? Wisst ihr, was das für ein Gleichnis ist? Kennt ihr das Gleichnis vom verlorenen Sohn? Nee? Na klar. Also, wo Jesus das Gleichnis vom liebenden Vater erzählt, dann guckt in den Kontext, guckt, wo Jesus das erzählt. Und es fängt an mit Kapitel 15, Vers 1. Es pflegten sich ihm aber Zöllner und Sünder zu nahen, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder an und isst mit ihnen. Und wisst ihr, wie das Gleichnis endet? Vers 29, er beantwortete und sprach zum Vater, siehe, so viele Jahre diente ich dir und habe nie dein Gebot übertreten. Und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Das ist, was Jesus lehrt. Hier sind Menschen, sie sind unzufrieden, dass Gott sich zu diesem Pöbel herabneigt, dass Gott keinen Unterschied macht und sagt, jeder, der glaubt. Das war der Plan Gottes für die Errettung mit dem Sohn, dass jeder ewiges Leben hat, der glaubt. Ist das nicht eine Hoffnung? Ist das nicht ein wahres Evangelium, dass du rausgehen kannst in die Welt und einen jeden Menschen damit konfrontieren, egal wie er sein Leben verfuscht hat, egal wie er sich fühlt, was er angestellt hat, du kannst ihm Christus präsentieren, du kannst ihm Christus groß machen und kannst ihm sagen, seht auf das Kreuz, seht auf das Lamm Gottes. Der Plan Gottes ist unbegrenzt hier. Jeder, der glaubt, kann gerettet werden. Und wir gehen zum Nächsten. Wir lauschen immer noch an der Tür. Jesus geht weiter. Ja, von der Herrlichkeit des Sohnes, der Erniedrigung des Sohnes, vom Plan des Vaters, geht er zur Offenbarung des Vaters durch den Sohn. Wenn er davor den Plan Gottes aufgedeckt hat und Nikodemus belehrt hat über den Plan Gottes, so deckt er jetzt das Herz Gottes auf. So sagt er jetzt Nikodemus, hör mal zu, diese neue Botschaft vom Himmel, ich offenbare dir das Herz Gottes. Wir lesen den Vers, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Das ist die Liebe Gottes, wird hier aufgedeckt. War das neu für Nikodemus? War Gott im Alten Testament vielleicht mehr Zorn, mehr Gericht? Nein, ganz und gar nicht. Überhaupt nicht. Kommt mit mir zu 5. Buch Mose, Kapitel 4, Vers 37, sagt Gott, und weil er deine Väter liebte und ihren Samen nach ihnen erwählt hat, hat er dich mit seinem Angesicht durch seine große Kraft aus Ägypten herausgeführt. Und weil er deine Väter liebte, Gott war immer Liebe und ist immer Liebe und wird immer Liebe bleiben. 5. Buch Mose 7, Vers 7. Nicht deshalb, weil ihr zahlreich wärt, als alle Völker hat Jahwe sein Herz euch zugewandt und euch erwählt. Denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sondern weil Jahwe euch liebte und weil er den Eid halten wollte und so weiter. Gott hat das Volk geliebt. Guckt mal in Jeremia 31, Vers 3. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Das war nichts Neues. Was war denn hier neu? Was war die Botschaft vom Himmel, die Jesus Nikodemus hier aufdeckt? Das Neu ist dieses so sehr. Hier wird beschrieben, wie weit Gott gegangen ist. Und hier muss man sagen, hier ist Gott wirklich zu weit gegangen. Also menschlich gesehen, wenn wir diesen Text betrachten. Damit hätten wir nie gerechnet, dass Gott so weit gehen würde, dass Gott ein Stück weit mitgeht, dass Gott Liebe ist und liebt, ja, aber dass er so weit geht, wie der Text uns das hier präsentiert, das ist krass. Warum? Wir sehen die Liebe und können die Liebe messen an dem, was er gegeben hat, also an der Gabe können wir es messen, an dem Geschenk. Und wir können die Liebe messen an dem, der beschenkt wurde. Und wenn du diese zwei Dinge parallel hinstellst, dann hast du dieses große Bild der vollen Liebe, die uns hier gezeigt wird. Nehmen wir zuerst das Geschenk. Es ist, Gott liebt so sehr, dass er seinen Sohn gibt. Nicht mehr Israel allein liebt er so, wie wir in den Versen gelesen haben, sondern er liebt die Welt so sehr, dass er seinen Sohn gibt, seinen eingeborenen Sohn, seinen einzigen Sohn nach Geburtsrecht. Ihr erinnert euch, wir haben das betrachtet im 1. Kapitel. Wenn nicht, hört bitte nach, sehr wichtig, Hebräer 11, Vers 17, ist sehr aufklärend. Also die Herrlichkeit des Sohnes, der Sohn ist Gott und Gott der Vater gibt Gott den Sohn hin. Also in der Dreieinigkeit muss ich immer wieder sagen, es tut mir leid, wenn ihr Fragen darüber habt, willkommen im Club, ich auch. ich verstehe die Dreieinigkeit Gottes nicht. Ich sehe es in der Schrift und so gebe ich es weiter. Nimmt mir es nicht übel, fragt Gott selber, wenn ihr dort ankommt, wie das sich verhält. Ja, wir glauben an einen Gott, Gott ist einer und doch sind es drei. Und Gott, der Vater, gibt den Gott, den Sohn hin. So groß ist seine Liebe. Die Schrift macht uns auch deutlich, Gott, der Vater, war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Okay, um das noch komplizierter zu machen. Also, wisst ihr, vielleicht denkt ihr, dieser Sohn, der hier auf einmal auftaucht, war wirklich neu für Nikodemus. Und Nikodemus wusste überhaupt nicht, dass Gott einen Sohn hat. Aber er müsste es wissen. Denn aus dem Alten Testament, wie aus Psalm 2 und auch aus Sprüche 30, ich glaube Vers 4, macht die Schrift im Alten Testament deutlich, dass Gott einen Sohn hat und diesen Sohn gibt er hin. Aber hört, für wen gibt Gott diesen Sohn hin? Für die Welt. Gott gibt seinen Sohn für die Welt. Nein, dieser Text sagt nicht aus, und das muss man deutlich und klar sagen und unterstreichen, Gott gibt seinen Sohn, Gott liebt die Welt nicht so sehr, dass jetzt alle Menschen gerettet werden. Okay? Das ist nicht, was mit Welt gemeint ist, dass jetzt Gott seinen Sohn gegeben hat für die Welt, damit alle Menschen gerettet werden. Denn, das sehen wir selbst in diesem unmittelbaren Text, guckt 3 Vers 18, wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Ja? Also weit weg von, dass die ganze Welt dadurch gerettet wird. Die sind schon gerichtet. Vers 36, wer aber den Sohn, Kapitel 3, 36, wer aber den Sohn nicht glaubt, dem Sohn nicht glaubt, Entschuldigung, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Der ist jetzt auf ihm und der bleibt auf ihm. Weit entfernt von einfach nur diesem Verständnis, Gott rettet hier die ganze Welt. 3 Vers 3, wenn ihr da dran denkt, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Da muss definitiv etwas geschehen. Also Johannes 3 Vers 16, hier was er mit Welt sagt, bedeutet nicht, dass einfach alle gerettet werden. Okay? Also das ist Verständnis, was er hier weitergibt. Diese Liebe Gottes für die Welt hat nichts damit zu tun, dass jetzt einfach alle gerettet werden. Aber hört, was Gott selber darüber sagt, wenn er Welt beschreibt, wer es ist. In Johannes 7, Vers 4 sind es die Jünger, nicht die Jünger, die Brüder, die Stiefbrüder Jesu, die ihn herausfordern und gleich diesen Begriff Welt etwas erklären. Sie sagen nämlich zu Jesus, hör mal zu, willst du nicht zum Fest gehen? Und dich dort offenbaren, du hockst hier sozusagen in diesen Dörfchen, das interessiert ja keinen, das ist ein kleines Kaff. Geh mal zum Fest und offenbare dich der Welt. Warum? Denn bei diesem Fest kamen die Juden von wo? Von überall. Es ist also eine Angabe von Leuten von da und da und dort und von allen Himmelsrichtungen, nicht einfach nur ländlich gesehen, nicht einfach nur beschränkt auf das Volk Israel, sondern es ist ein Begriff der Weite. Also Welt ist die Öffentlichkeit. Also hat Gott die Welt geliebt, nicht einfach nur Israel, sondern darüber hinaus, über die Grenzen hinaus, an alle Orte und Plätze. Aber es kommt noch heftiger. In Johannes 7, die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie. Die Welt ist diejenige, die Gott hasst. Vers 7, Verzeihung, Johannes 7, Vers 7. Die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie, denn ich bezeuge von ihr, dass ihre Werke böse sind. Die Welt hasst Gott, ihre Werke sind böse. 8 Vers 23, und er sprach zu ihnen, ihr seid von unten, Ich bin von oben, ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Diese Welt ist ein Ausdruck des Kontrastes gegenüber dem Himmel. Also das totale Gegenteil, so weit, dass Jesus es sagt, ihr seid von unten, ich bin von oben. Die Welt ist ein Platz, der unter der Herrschaft des Bösen steht. In 1. Johannes 1, Vers, Kapitel 5, 19 sagt Johannes in seinem Brief, wir wissen, dass wir aus Gott sind und dass die ganze Welt sich im Bösen befindet, also unter der Herrschaft des Bösen. Das ist Welt. Das ist, was hier gesagt wird, was Gott geliebt hat. Wisst ihr, es wird noch krasser. Die Welt ist das, was Johannes zu uns schreibt, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Was uns gesagt wird, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Liebe, wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Das ist die Welt, die Gott so geliebt hat, dass er seinen Sohn dafür gibt. Wo ich diesen Vers gelesen habe, hab nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist, dachte ich, Johannes, vielleicht hast du dich vertan. Es gibt ja im Griechischen viele Begriffe für Welt. Vielleicht war dir das in diesem gerade nicht bewusst, was du hier schreibst. Vielleicht müsste man hier ein anderes Wort einsetzen. Aber du wirst schnell merken, dass im Kapitel 4, Vers 9, Johannes fast wörtlich Johannes 3, Vers 16 zitiert in seinem Brief, wo er sagt, darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Johannes meinte genau diese gleiche Welt, die verdrehte Welt, die sündhafte Welt, die ihn gehasst hat. Die Welt, die im Bösen liegt, die hat Gott geliebt. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Und zwar, wenn du guckst, wie Petrus diese Welt beschreibt. 1. Petrus 1, Vers 24. Denn alles Fleisch ist wie Gras. Also diese Welt, alles was hier ist, das Diesseitige. Denn alles Fleisch ist wie Gras. Und die Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt und seine Blume abgefallen. Merkt ihr die Liebe des Vaters, was er gibt? Also du siehst die Größe der Gabe, siehst du an dem Geschenk, dass er sich selbst hinopfert. Für wen? Für Gras, für eine Blume des Feldes. Für etwas, was nichts ist. In Psalm 103, Vers 14 wird gesagt, dass wir Staub sind. Hier wird die Liebe Gottes deutlich. Welch ein Ausmaß die Liebe Gottes hat. Denn nämlich für solche Leute, die Staub sind, die Gras sind, für die gibt Gott sich hin. Ist das nicht überwältigend? Ist das nicht herrlich? Ich möchte hier zum Abschluss dieses noch etwas sagen. Und zwar nicht direkt verbunden mit dem Text. Aber wenn ihr an diese Liebe denkt, und das soll einen jeden ermutigen, der irgendwie durch Schwierigkeiten in seinem Leben geht, der Dinge nicht begreift, vielleicht in der Verwandtschaft, Familie oder sonst wo. Wenn du an diese Liebe hier denkst, hör mal auf Römer 5 von Vers 6. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten, für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Merkt ihr, wie Paulus das hier beschreibt? Vers 6, kraftlos waren wir, gottlos waren wir. In Vers 8, Sünder waren wir. Vers 10, als wir noch Feinde waren, waren wir, hat Gott seinen Sohn gegeben. Wie viel mehr wird er geben, wenn du versöhnt bist? Denke an Römer 8, Vers 32. Er, der sogar seinen Sohn, seinen einzigen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Leute, das ist doch so logisch. Das kannst du doch nachvollziehen. Hier ist Heilssicherheit. Hier ist alles Sicherheit. Das kannst du gar nicht begreifen. Gott gibt seinen Sohn für Staub, für Gras. Wie viel mehr, wo er sein Leben dir gegeben hat und dich zu seinem Kind gemacht hat. Ist es nicht Hoffnung? Ist es nicht Zuversicht, wo du ruhig sein kannst? Herr, egal was kommt, wenn ich es nicht verstehen kann, ob es ein Tod eines Lieben ist oder sonst was, hier ist die Liebe Gottes offenbar geworden. So, ich weiß, über Johannes 3,16 wurden Bände geschrieben. Aber hiermit möchte ich weitergehen. Denn Jesus belehrt Nikodemus weiter. Und als nächstes, wo er ihm das Herz des Vaters offenbart hat, also erstmal die Herrlichkeit des Sohnes, die Erniedrigung des Sohnes, die Absicht des Vaters mit dem Sohn, die Offenbarung des Vaters durch den Sohn und jetzt der Plan des Vaters, der Plan Gottes mit dem Sohn Richter. Ja. Vers 17. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt. Und diesen Text möchte ich erstmal ganz mit euch lesen, weil so weit waren wir noch nicht. Also, von Vers 17 lese ich erstmal. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen lieben die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan worden sind. Habt ihr Mut für diesen Text? Oder sollen wir es für nächstes Mal lassen? Weiter? So, ich mache jetzt keine einzelne Abfrage. Also, hier geht Jesus weiter. Wir sind immer noch an der Tür und wir lauschen, was dieser Lehrer, der himmlische Lehrer Nikodemus, zu sagen hat. Und das ist das fünfte, also der fünfte Punkt, den er ihm gibt, der Plan Gottes mit dem Richter, mit dem Sohn, der Richter ist. Was war hier auf jeden Fall neu für Nikodemus? Oh, so vieles war neu. Wenn wir Vers 17 nochmal lesen, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Jeder Jude, selbst wenn du heute noch hingehst und fragst, wenn der Messias kommt, welche Erwartungen habt ihr von ihm? Was würdet ihr sagen? Ein jeder Jude würde heute noch sagen, dass er das Königtum aufrichtet, dass er das Volk Israel in Sicherheit wohnen lässt, dass er für das Volk dasteht. Einen König, einen mächtigen König, der alle Völker richten wird mit eisernem Stab. Das wissen sie. Das hat Nikodemus erwartet. Aber Jesus macht das Gegenteil.
und zeigt ihm etwas ganz anderes, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte. Nikodemus hat erwartet, dass wenn der Messias kommt, dass er die Welt richten wird, dass er die Römer richten wird. Und Jesus dreht das um und sagt, nein, wenn der Messias kommt, wenn der Sohn kommt, der Richter ist, er wird nicht die Welt richten, sondern er wird retten. Das war das krasse Gegenteil in dem Verständnis. Wir müssen Nikodemus verstehen. Und zwar, wenn wir das Alte Testament lesen, auch aus Habakuk, den ich heute schon mal erwähnt habe. Habakuk ging es sehr ähnlich. Er sah das Volk und er sah die Ungerechtigkeit im Volk. Und er wollte eigentlich, dass das Volk ein wenig bestraft wird. Aber wo Gott ihm dann eröffnet, wie das Volk bestraft wird, so hebt Habakuk die Hände auf und sagt, oh, Moment mal, stopp mal, warte. Gott, das kann doch nicht sein, weil Gott hat ihm gezeigt, dass Gott das Volk Israel durch die Babylonier richten wird. Und Habakuk sagt, aber das kann doch nicht sein. Die Babylonier sind schlimmer wie wir und wir werden durch sie bestraft? Das ist No-Go. Das geht nicht. Wir müssen verstehen, Israel war trotzdem, auch wenn es gottlos war, es war ein Volk, das einzigste Volk, das wirklich nach den Gesetzen Gottes gestrebt hat, es zu erreichen. Es war in einem gewissen Sinn sehr gottesfürchtig. Sie waren Eiferer für Gott. Daher müsst ihr Nikodemus verstehen, dass sie sich auf einer Stufe gesehen haben, wenn Gott kommt, dann wird er andere richten. Und Jesus dreht das um und sagt, nein, Nikodemus, nicht so, sondern nicht richten, sondern retten. Er wird die Welt retten und nicht richten. Vers 18. Ich lese nochmal Vers 17 zum Zusammenhang. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Hier hämmert Jesus Nikodemus das nochmal rein. Wer glaubt, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Nikodemus, ob du jetzt ein frommer Jude bist, ein Religiöser oder ob du einer aus der Welt bist, hier gehört ihr beide zusammen. Ihr gehört beide in die gleiche Welt. Ihr seid beide Teil von dieser Welt und ein jeder, der glaubt. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet werden. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Und so schwer es Nikodemus fiel, das zu fassen, dieses neue Leben aus Gott für jeden, der glaubt, so ist es heute für die Leute schwer zu fassen, was hier dieser Text sagt. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Nikodemus, geht zu Vers 12. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch irdische Dinge sage? Jesus konfrontiert und sagt mir, du gehörst zu den Nichtglaubenden. Das größte Teil des Volkes, ihr gehört zu denen, die nicht glauben. Ich meine euch. Ihr erwartet, dass der Messias, wenn er kommt, die Römer richten wird. Und Jesus macht ihm deutlich, nein, ich werde jeden richten, der nicht glaubt. Und zwar nicht, dass ich es in der Zukunft tun werde, sondern es ist bereits geschehen. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Wisst ihr, viele Leute heute, wenn sie daran denken, dass sie eines Tages vor dem Richter stehen werden, dann sagen sie, ich war ein guter Mann. Ich habe sehr viel Gutes getan. Also in meinem Leben gab es viel, viel mehr gute Sachen wie schlechte. Das Gute überwiegt das Schlechte. Gott wird mit mir zufrieden sein. Wisst ihr was? Du musst diese Menschen sagen, hör mal zu, deine guten Werke interessieren niemand. Die zählen gar nicht. Wenn du ins Gericht kommst, wisst ihr, was du erfährst? dass du schon gerichtet wurdest, nicht erst nach deinen Werken gerichten wirst, sondern du wurdest schon gerichtet. Der Hammer des Richters ist bereits gefallen. Und das muss einem jeden bewusst sein. Derjenige, der nicht glaubt, der ist bereits gerichtet. Menschen bilden sich vieles ein. Aber das müssen sie verstehen. Das Urteil ist gefallen und sie sind bereits gerichtet. Sie sind unter dem Zorn Gottes. Daran können sie nichts ändern. Und das war auf jeden Fall etwas, was Nikodemus so nicht verstanden hat und schwer zu verstehen war. Diese Botschaft, die Jesus ihm hier gibt. Weiter werden wir hier sehen in diesem Text, dass Jesus es erklärt, warum sie schon verurteilt sind. Es bleibt nicht einfach nur beim Unglauben. Unglaube hat ein Gesicht. Es ist, vielleicht denkt einer, ja, wie willst du denn Unglaube richten? Unglaube ist so abstrakt. Und deswegen erklärt uns dieser Text, wonach wirklich gerichtet wird. Wenn du in diesen Richtersaal kommst, wenn gerichtet wird, so steht auf dem Zettel nicht mehr gerichtet wegen Unglauben, sondern gerichtet wegen etwas ganz anderem. Und das ist, was uns der Text hier weiter sagt. Ich lese nochmal Vers 18. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes geglaubt hat. Darin aber besteht das Gericht. Hier hast du den Grundriss, hier hast du den Plan, wie das Gericht sein wird, wonach gerichtet wird. Dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Das ist es. Das ist es, was auf dem Urteilszettel steht. Nicht mehr Unglaube, sondern falsche Liebe. Sie haben ihre Liebe an etwas anderes gehängt. Sie haben etwas mehr geliebt wie Gott. Sie sind vorbeigeschlittert an dem größten Gebot, das Gott gegeben hat. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzer Kraft, von deinem ganzen Gemüt. Das war das Gebot und diese Leute werden gerichtet, weil sie die Liebe zur Welt, die Liebe zur Finsternis mehr hatten, wie die Liebe zu Licht, die Liebe zu Jesus. Und das ist, was sie richten wird. Ich möchte hiermit abschließen und sagen, vielleicht stellen wir uns vor, das muss irgendwie so aussehen, wenn einer wirklich die Finsternis mehr liebt wie Gott. Das muss wirklich ein Verbrecher sein. Wir denken dann, dass er eine böse Tat vorzieht vor der guten Tat. Ich glaube, das ist mehr im Verständnis der Menschen, aber überhaupt nicht, was der Text hier sagt. Die Liebe, für die wir uns entscheiden, ist nicht so krass zu definieren. Denkt ihr, wo Jesus sagt, wer Vater und Mutter mehr liebt wie mich, der ist meiner nicht wert? Kennt ihr diese Stelle? Hier ist nicht so, dass einer sich für etwas Schlechtes entschieden hat, anstatt für etwas Gutes, sondern wenn deine volle Liebe, die Gott allein als allererstes gehört, nicht Gott allein zufließt, dann hast du die Finsternis mehr geliebt wie Gott. So fällt das Urteil. Nicht einfach nur, wenn du eine böse Tat einer guten vorziehst. Ich möchte mit 2. Timotheus 3 das nochmal bekräftigen. Und zwar, Paulus schreibt hier an die Gemeinde, an Menschen, die in der Gemeinde sind, an Menschen, die sich Christen als Christen bekennen. Und zu ihnen sagt er, das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein. Und jetzt überspringe ich, jetzt kommt die lange Liste, wie sie auch noch sein werden, selbstsüchtig in Vers 4. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht. Also er spricht von Leuten, die sich als Kinder Gottes ausgeben. Und er macht etwas deutlich. Sie lieben etwas mehr wie Gott. Das ist genau diese Beschreibung, die Johannes uns hier gibt. Also verurteilt werden die Leute, warum? Weil sie etwas falsch gemacht haben an der Liebe, am Kern. Am Kern ihres Lebens, warum sie geschaffen wurden. Sie sind geschaffen worden für Gott, um Gott zu lieben, um für ihn zu leben. Und daran sind sie vorbeigegangen. Das ist, warum sie die Finsternis mehr geliebt haben als Gott. Und die Verse erklären jetzt, warum der Mensch so entschieden hat. Warum sich ein Mensch so entscheidet. Ich lese 19 und 20 nochmal. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Und hier kommt der Grund, warum. Denn ihre Werke waren böse. Das ist es. Ihre Werke waren böse. Aus diesem Grund haben sie sich für die Finsternis entschieden und nicht für das Licht. Ihre Werke waren böse. Man kann es sich ausmalen, wie, wo ich hier reinkam. Ich glaube, die meisten von euch werden das nicht sehen. Aber hier die vorderen. Ihr seht das Klavier. Ja? Wie betatscht das ist mit Wurstfingern. Und so ähnlich können wir uns das vorstellen, denn ihre Werke waren böse. Gott sagt, dass ein jeder, der nicht glaubt, im Römer Kapitel 14, Vers 23, alles, was nicht aus Glauben ist, das ist Sünde. Eine Person, die nicht ihr Herz an Gott gegeben hat, die nicht mit Gott lebt, ist wie eine Person, die betatscht, die hier, so Wurstfinger hat. Und egal, was sie anfasst, ja, hinterlässt sie diese wunderbaren Abdrücke, Fingerabdrücke. Also, das ist der erste Grund, was hier genannt wird. Ihre Werke sind böse. Zweitens, ihr Charakter ist böse. Sie hassen das Licht. Drittens, kann man auch sagen, sie wollen gar nicht. Damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Er kommt nicht zu dem Licht, weil er nicht will, dass seine Werke aufgedeckt werden. Sehen wir Adam und Eva, warum sie von Gott abgezischt sind? Warum sie sich versteckt haben, genau aus diesem Grund. Weil sie nicht wollten, dass ihre Werke aufgedeckt waren, weil ihre Werke böse waren. Und man muss auch sagen, weil sie das Licht gehasst haben. Vielleicht denkt einer, nee, also so krass ist es nicht. Ich hasse auf keinen Fall das Licht. Wisst ihr, das eine zieht das andere automatisch mit sich. Wenn du Gott nicht glaubst, sagt 1. Johannes, im ersten Brief des Johannes, so hast du Gott zum Lügner gemacht. Es sind Dinge, die, ob du es willst oder nicht, automatisch folgen. Und deswegen der Grund, warum diese Leute es machen, sie sind böse, ihr Charakter, sie hassen das Licht und sie wollen gar nicht zum Licht kommen. Und Vers 21 schließt damit ab, dass diejenigen, die kommen, warum sie kommen. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Nein, das sind nicht diese Leute, die auf einmal von sich aus freiwillig kommen. Das hat uns 1. Johannes 1, Vers 5 deutlich gemacht. Und das Licht leuchtete in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Vers 10, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Niemand hat von sich aus hier gute Werke gemacht und er möchte sie präsentieren, sondern der Text macht es deutlich, genauso wie in Johannes 1, Vers 13, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Die, wie Jesus davor gesagt hat, die neu geboren sind, die aus Wasser und Geist geboren sind. Warum kann ich das mit so einer Sicherheit sagen? Guckt auf den Schluss dieses Textes. Damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Dieser Mann kommt aus dem Grund, damit die Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan werden, weil Gott in ihnen die Werke gewirkt hat. Hier kommt einer, damit Gottes Herrlichkeit und Ehre offenbart wird. Das ist das Große an diesem. Der Mensch, der kommt, kommt aus dem Grund, um Gott zu ehren. Wie Paulus gesagt hat im Römer 15, Vers 8, denn ich würde nicht wagen, von irgendetwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat. Also, das war jetzt, ich weiß, euer Ohr ist schon fast abgefallen, an der Tür zu lauschen, was Jesus Nikodemus verkündigt und gelehrt hat und die Frage beantwortet, wie kann das geschehen? Also, es kann einzig und allein geschehen in der Stellvertretung in Christus Jesus, in einer Kurzfassung gesagt, dass Jesus Nikodemus hinweist, hier hast du die Heilsbotschaft und hier hast du vielleicht etwas, was du noch nie gehört hast, eine Belehrung. Wir haben ein wunderbares Heil hier offenbart gekriegt. Lasst uns Gott für dieses wunderbare Heil anbeten.